Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Ansichten der Natur. Teil 3. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt. Aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804.
Wenn man ein volles Jahr lang auf dem Rücken der Andenkette verweilt hat, so freut man sich, durch das mildere Klima der Chinawälder von Loja allmählich in die Ebenen des oberen Amazonenstroms, eine unbekannte Welt reich an herrlichen Pflanzengestalten, herabzusteigen.
Alexander von Humboldt zählt zu den bekanntesten Deutschen weltweit. Vor allem in Lateinamerika verehrt man ihn bis heute. Eine Meeresströmung trägt seinen Namen, der zweithöchste Berg Venezuelas, eine Blume, eine Pinguinart, ein Gletscher. Darüber hinaus wurden Flüsse, Seen, Nationalparks, Bergwerke, Städte und unzählige Straßen, Plätze, Schulen und Hochschulen nach ihm benannt. Und auf dem Mond kündet das Mare Humboldtianum von seinen Forscherruhm. Diesen Ruhm verdankt Humboldt vor allem seiner großen Reise durch Süd- und Mittelamerika in den Jahren 1799 bis 1804. Alles wollte er erkunden und vermessen: die Tier- und Pflanzenwelt, die geologische Beschaffenheit der Ebenen und Berge, die Verläufe von Flüssen und Meeresströmungen. Er bestimmte an jedem Ort Temperatur und Luftdruck und notierte sie in Tabellen, Schautafeln und Karten. Er interessierte sich für Mythologie und Sprachen der Ureinwohner sowie die aktuelle politische Situation, empörte sich über den entwürdigenden Sklavenhandel und bestaunte die imposanten Relikte der alten Hochkulturen. Humboldt beeindruckte seine Gesprächspartner durch sein enormes Wissen und seine Vorurteilslosigkeit. Den spanischen König Karl IV. Überzeugte Humboldt mit Eloquenz und Sprachkenntnis, den drogenherstellenden Inyo in seiner Hütte durch seinen Respekt und seine aufrichtige Neugier. Humboldt notierte die Beschaffenheit der Ufer am Orinoco und Rio Negro mit der gleichen wissenschaftlichen Kühle wie die Kannibalenriten gewisser Dschungelvölker. Dabei vermied er bei aller Begeisterung möglichst alle Überspanntheiten und Romantisierungen. Sie hätten der Glaubwürdigkeit seiner Forschungsergebnisse geschadet. So berichtete er in seinen Aufzeichnungen von der Besteigung des Chimborazo. Er galt damals als der höchste Berg der Welt, als handele es sich um alltägliche Forscherroutine. Dabei gerieten Humboldt und sein Reisegefährte Bonpland auch hier in extreme und lebensbedrohliche Situationen. Nach heutigen Maßstäben völlig unzureichend ausgerüstet, wagten sie den Aufstieg in gewöhnlichen Stulpenstiefeln, die der Schnee schnell durchnässte, und nur mit Gehrock und einem übergeworfenen Poncho gegen die Kälte von 5400 Höhenmetern geschützt. Ihre indianischen Führer hatten sich bereits frühzeitig wegen Übelkeit zurückgezogen, und auch Humboldt und Bonpland litten unter der Höhenkrankheit. Doch obwohl ihnen Schwindelgefühle und Atemnot zu schaffen machten, registrierten sie genau, wo sie die letzte Fliege, den letzten Schmetterling gesehen hatten. Erschöpft und nach dem Klettern über scharfkantiges Gestein auch blutend, gerieten sie bei ihrem Abstieg in einen gefährlichen Hagelschauer. Unbeeindruckt notiert Humboldt präzise Größe und Konsistenz der Hagelkörner in sein Tagebuch. Den Gipfel des Chimborazo hatte Humboldt nicht erreichen können. Ein abgebrochener Felsgrat verhinderte dies, und doch hielt er mit dieser enormen Leistung über 30 Jahre lang den Höhenrekord im Bergsteigen. Was Humboldts Aufzeichnungen auch heute noch besonders wertvoll macht, sind die darin enthaltenen ethnologischen Beobachtungen. Viele der Völker, die er noch kennenlernte, waren wenige Jahre später bereits verschwunden oder hatten ihre ursprüngliche Lebensweise weitgehend aufgegeben. Es liest Wolfgang Büttner.
Wir fuhren den Orinoco in 2 Tagen von Carichana zur Mission Uruana hinab, nachdem wir wieder durch den vielberufenen Engpass beim Baraguan gegangen. Die Mission ist von Otomaken bewohnt, einem versunkenen Stamme, an dem man eine der merkwürdigsten physiologischen Erscheinungen beobachtet. Die Otomaken essen Erde, das heißt, sie verschlingen sie mehrere Monate lang täglich in ziemlich bedeutenden Mengen, um den Hunger zu beschwichtigen, ohne dass ihre Gesundheit dabei leidet. Diese unzweifelhafte Tatsache hat seit meiner Rückkehr nach Europa lebhaften Widerspruch gefunden, weil man 2 ganz verschiedene Sätze, Erde essen und sich mit Erde nähren, zusammenwarf. Wir konnten uns zwar nur einen einzigen Tag in Uruana aufhalten, aber dies reichte hin, um die Bereitung der Poya, der Erdkugeln, kennenzulernen, die Vorräte, welche die Eingeborenen davon angelegt, zu untersuchen und die Quantität Erde, die sie in 24 Stunden verschlingen, zu bestimmen. Übrigens sind die Otomaken nicht das einzige Volk am Orinoco, bei dem Ton als Nahrungsmittel gilt. Auch bei den Guamos findet man Spuren von dieser Verirrung des Nahrungstriebs, und zwischen den Einflüssen des Meta und des Apure spricht jedermann von der Erdfresserei als von etwas Altbekanntem. Solange das Wasser im Orinoco und seinen Nebenflüssen tief steht, leben die Otomaken von Fischen und Schildkröten. Sie schießen jene mit überraschender Fertigkeit mit Pfeilen, wenn sie sich an der Wasserfläche blicken lassen. Sobald die Anschwellungen der Flüsse erfolgen, ist es mit dem Fischfang fast ganz vorbei. Es ist dann so schwer, in den tiefen Flüssen Fische zu bekommen, als auf offener See. Zur Zeit der Überschwemmungen, die 2 bis 3 Monate dauern, verschlingen die Otomaken Erde in unglaublicher Masse. Wir fanden in ihren Hütten pyramidalisch aufgesetzte 1 bis 1,3 Meter hohe Kugelhaufen. Die Kugeln hatten 8 bis 10 Zentimeter im Durchmesser. Die Erde, welche die Otomaken essen, ist ein sehr feiner, sehr fetter Letten. Dem Wilden gilt alles für nahrhaft, was den Hunger beschwichtigt. Fragt man daher den Otomaken, wovon er in den 2 Monaten, wo der Fluss am vollsten ist, lebe, so deutet er auf seine Lettenkugeln. Er nennt sie seine Hauptnahrung, denn in dieser Zeit bekommt er nur selten eine Eidechse, eine Farnwurzel, einen toten Fisch, der auf dem Wasser schwimmt. Isst nun der Indianer 2 Monate lang Erde aus Not, so lässt er sie sich doch das übrige Jahr auch schmecken. In der trockenen Jahreszeit, beim ergiebigsten Fischfang, reibt er seine Poya-Klöße und mengt etwas Ton unter seine Speisen. Das Auffallendste ist, dass die Otomaken nicht vom Fleisch fallen, solange sie Erde in so bedeutender Menge verzehren. Sie sind im Gegenteil sehr kräftig und haben keineswegs einen gespannten, aufgetriebenen Bauch. Der Missionar versichert, er habe nie bemerkt, dass die Gesundheit der Eingeborenen während der Überschwemmung des Orinoco eine Störung erlitten hätte. Die Otomaken sind ein unruhiges, lärmendes, in seinen Leidenschaften ungezügeltes Volk. Nicht nur sind sie dem Genuss der gegorenen Getränke aus Maniok und Mais und des Palmweins im Übermaß ergeben, sie versetzen sich auch noch in einen eigentümlichen Zustand von Rausch, man könnte fast sagen von Wahnsinn, durch den Gebrauch des Nyopo-Pulvers. Sie sammeln die langen Schoten einer Mimosenart, sie reißen sie in Stücke, feuchten sie an und lassen sie gären. Wenn die durchweichten Pflanzen anfangen, schwarz zu werden, kneten sie diese wie einen Teig, mengen Maniokmehl und Kalk, der aus der Muschel einer Ampullaria gebrannt wird, darunter und setzen die Masse auf einem Rost von hartem Holz, einem starken Feuer aus. Der erhärtete Teig bildet kleine Kuchen. Will man sich derselben bedienen, so werden sie zu feinem Pulver zerrieben und dieses auf einen 13 bis 16 cm breiten Teller gestreut. Der Otomake hält den Teller, der einen Stiel hat, in der rechten Hand und zieht das Nyopo durch einen gabelförmigen Vogelknochen, dessen 2 Enden in die Nasenlöcher gesteckt sind, in die Nase. Der Knochen, ohne den der Otomake diese Art Schnupftabak nicht nehmen zu können meint, ist 18 cm lang und es schien mir der Fußwurzelknochen eines großen Stelzenläufers zu sein. Das Nyopo reizt so, dass ganz wenig davon heftiges Niesen verursacht, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Der eigentliche krautartige Tabak, denn die Missionare nennen das Nyopo oder Kurupa Baumtabak, wird seit unvordenklicher Zeit von allen eingeborenen Völkern am Orinoco gebaut. Man fand auch bei der Eroberung die Sitte des Rauchens in beiden Amerika gleich verbreitet. Die Tamanaken und Maipuren in Guayana umwickeln die Zigarren mit Mais, wie bereits die Mexikaner vor Cortes Ankunft getan. Die armen Indianer in den Wäldern am Orinoco wissen so gut wie ein großer Herr am Hofe Montezumas, dass der Tabakrauch ein vortreffliches Narkotikum ist. Sie bedienen sich desselben nicht nur, um ihre Siesta zu halten, sondern auch, um sich in den Zustand von Quietismus zu versetzen, den sie ein Träumen mit offenen Augen, Träumen bei Tag nennen. Das Erreichen großer Höhen ist von geringem wissenschaftlichen Interesse, wenn diese Höhen weit über der Schneegrenze liegen und nur auf wenige Stunden besucht werden können. Das organische Leben ist in diesen hohen Einöden der Erdfläche erstorben. Kaum verirren sich in die dünnen Schichten des Luftkreises der Berggeier, der Kondor und geflügelte Insekten, letztere unwillkürlich von Luftströmen gehoben. Dagegen hat sich im allgemeinen Volkssinne ein reger Anteil an einer solchen Bemühung erhalten. Das, was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft. Man will, dass alles erspähet, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann. Der Chimborazo ist der ermüdende Gegenstand aller Fragen gewesen, welche seit meiner ersten Rückkunft nach Europa an mich gerichtet wurden. Den 22. Juni 1799 war ich im Krater des Pic von Teneriffa, 3716 Meter, gewesen. 3 Jahre darauf, fast an demselben Tage, den 23. Juni 1802, gelangte ich 2177 Meter höher bis nahe an den Gipfel des Chimborazo. Nach einem langen Aufenthalt in dem Hochlande von Quito, einer der wundervollsten und malerischsten Gegenden der Erde, unternahmen wir die Reise nach den Chinawäldern von Loja, dem oberen Lauf des Amazonasflusses westlich von der berühmten Stromenge Pongo de Manseriche und durch die sandige Wüste längs dem peruanischen Ufer der Südsee nach Lima. Wir genossen mehrere Tage lang auf der mit Bimsstein bedeckten Ebene, in welcher man nach dem furchtbaren Erdbeben vom 4. Februar 1797 die neue Stadt Riobamba zu gründen anfing, einer herrlichen Ansicht des glocken- oder domförmigen Gipfels des Chimborazo bei dem heitersten Wetter. Durch ein großes Fernrohr hatten wir den noch 30,6 Kilometer entfernten Schneemantel des Berges durchforscht und mehrere ganz vegetationsleere Felsgrate entdeckt, die wie schmale, schwarze Streifen aus dem ewigen Schnee hervorragend dem Gipfel zuliefen und uns einige Hoffnung gaben, dass man auf ihnen in der Schneeregion festen Fuß würde fassen können. Wir befanden uns in der Ebene von Tapia, aus der wir am 22. Juni unsere Expedition nach dem Chimborazo antraten, schon 2892 Meter über dem Spiegel der Südsee. Diese Hochebene, einen Teil des Talbodens zwischen der östlichen und westlichen Andenkette, verfolgten wir sanft ansteigend bis in den Fuß des Chimborazo, wo wir im indianischen Dorf Calpi übernachten sollten. Sie ist sparsam mit Kaktusstämmen bedeckt. Herden bunt gefärbter Lamas suchen hier zu Tausenden eine sparsame Nahrung. Auf einer so großen Höhe schadet die starke nächtliche Wärmestrahlung des Bodens bei wolkenlosem Himmel dem Ackerbau durch Erkältung der Luft und Erfrieren der reifenden Saaten. Wir versuchten, den Berg von der südsüdöstlichen Seite zu ersteigen, und die Indianer, welche uns zu Führern dienen sollten, von denen aber nur wenige je bis zur Grenze des ewigen Schnees gelangt waren, gaben dieser Richtung des Weges ebenfalls den Vorzug. Wir fanden den Chimborazo mit großen Ebenen, die stufenweise übereinander liegen, umgeben. Die erste Stufe ist 3315 Meter, die zweite 3802 Meter hoch. Diese mit Gras bewachsenen Ebenen erreichen also die eine den höchsten Gipfel der Pyrenäen, die andere den Gipfel des Vulkans von Teneriffa. Die vollkommen waagerechte Fläche dieser Hochebenen lässt auf einen langen Aufenthalt stehender Wasser schließen. Man glaubt, einen Seeboden zu sehen. Ich hatte den Sextanten und andere Messinstrumente vergeblich mitgenommen. Der Gipfel des Chimborazo blieb in dichtem Nebel gehüllt. Aus der Hochebene von Siskun steigt man ziemlich steil bis zu einem kleinen Alpensee an. Bis dahin war ich auf dem Maultier geblieben und nur von Zeit zu Zeit abgestiegen, um mit meinem Reisegefährten Herrn Bonpland Pflanzen zu sammeln. Der Himmel wurde immer trüber, aber zwischen und über den Nebelschichten lagen noch einzelne, deutlich erkennbare Wolkengruppen zerstreut. Der Gipfel des Chimborazo erschien auf wenige Augenblicke. Weil in der letzten Nacht viel Schnee gefallen war, so verließ ich das Maultier da, wo wir die untere Grenze dieses frisch gefallenen Schnees fanden, eine Grenze, die man nicht mit der ewigen Schneegrenze verwechseln muss. Das Barometer zeigte, dass wir erst 4387 Meter hoch gelangt waren. Dort blieben unsere Pferde und Maultiere stehen, um uns bis zur Rückkunft zu erwarten. Der Pfad wurde immer schmaler und steiler. Die Eingeborenen verließen uns alle bis auf einen in der Höhe von 5070 Metern. Alle Bitten und Drohungen waren vergeblich. Die Indianer behaupteten von Atemlosigkeit mehr als wir zu leiden. Wir blieben allein. Bonpland, unser Freund Carlos Montufar, ein Mestiz aus dem nahen Dorf San Juan und ich. Wir gelangten mit großer Anstrengung und Geduld höher, als wir hoffen durften, da wir meist ganz in Nebel gehüllt blieben. Der Felskamm, im Spanischen sehr bedeutsam Cuchilla, gleichsam Messerrücken genannt, hatte oft nur die Breite von 25 bis 30 Zentimetern. Zur Linken war der Absturz mit Schnee bedeckt, dessen Oberfläche durch Frost wie verglast erschien. Die dünneisige Spiegelfläche hatte gegen 30 Grad Neigung. Zur Rechten senkte sich unser Blick schaurig in einen etwa 250 bis 300 Meter tiefen Abgrund, aus dem schneelose Felsmassen senkrecht hervorragten. Wir hielten den Körper immer mehr nach dieser Seite hin geneigt, denn der Absturz zur Linken schien noch gefahrdrohender, weil sich dort keine Gelegenheit darbot, sich mit den Händen an zackig hervorstehendem Gestein festzuhalten, und weil dazu die dünne Eisrinde nicht vor dem Untersinken im lockeren Schnee sicherte. Nur ganz leichte, poröse Doleritstücke konnten wir auf dieser Eisrinde herabrollen lassen. Die geneigte Schneefläche war so ausgedehnt, dass wir die Steine früher aus dem Gesicht verloren, als sie zur Ruhe kamen. Bald fanden wir das weitere Steigen dadurch schwieriger, dass die Bröcklichkeit des Gesteins beträchtlich zunahm. An einzelnen sehr steilen Staffeln musste man die Hände und Füße zugleich anwenden, wie dies bei allen Alpenreisen so gewöhnlich ist. Da das Gestein sehr scharfkantig war, so wurden wir besonders an den Händen schmerzhaft verletzt. Der geringe Zusammenhang des Gesteins auf dem Kamm machte nun größere Vorsicht nötig, da viele Massen, welche wir für anstehend hielten, lose in Sand gehüllt lagen. Wir schritten hintereinander und umso langsamer fort, als man die Stellen prüfen musste, die unsicher schienen. Glücklicherweise war der Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu erreichen, die letzte unserer Bergreisen in Südamerika, daher die früher gesammelten Erfahrungen uns leiten und mehr Zuversicht auf unsere Kräfte geben konnten. Es ist ein eigener Charakter aller Exkursionen in der Andenkette, dass oberhalb der ewigen Schneegrenze weiße Menschen sich dort in den bedenklichsten Lagen stets ohne Führer, ja ohne alle Kenntnis der Örtlichkeit befinden. Man ist hier überall zuerst. Wir konnten den Gipfel auch auf Augenblicke nicht mehr sehen und waren daher doppelt neugierig zu wissen, wie viel uns zu ersteigen übrig bleiben möchte. Wir öffneten das Gefäßbarometer an einem Punkt, wo die Breite des Kamms es erlaubte, dass zwei Personen bequem nebeneinander stehen konnten. Wir waren erst 5602 Meter hoch, also kaum 65 Meter höher, als wir 3 Monate zuvor, einen ähnlichen Kamm erklimmend, auf dem Antisana gewesen waren. Es ist mit Höhenbestimmungen bei dem Bergsteigen wie mit Wärmebestimmungen im heißen Sommer. Man findet mit Verdruss das Thermometer nicht so hoch, den Barometerstand nicht so niedrig, als man es erwartete. Da die Luft trotz der Höhe ganz mit Feuchtigkeit gesättigt war, so trafen wir nun das lose Gestein und den Sand, welcher die Zwischenräume ausfüllt, überaus nass. Die Luft war noch über dem Gefrierpunkt. Nach einer Stunde vorsichtigen Erklimmens wurde der Felskamm weniger steil, aber leider blieb der Nebel gleich dick. Wir fingen nun nach und nach an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen. Die Nebelschichten, welche uns hinderten, entfernte Gegenstände zu sehen, schienen plötzlich trotz der totalen Windstille zu zerreißen. Wir erkannten wieder einmal, und zwar ganz nahe, den domförmigen Gipfel des Chimborazo. Es war ein ernster, großartiger Anblick. Die Hoffnung, diesen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte aufs Neue. Der Felskamm, welcher nur hier und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt war, wurde etwas breiter. Wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als auf einmal eine Art Talschlucht von etwa 130 Metern Tiefe und 20 Metern Durchmesser unserem Unternehmen eine unübersteigliche Grenze setzte. Wir sahen deutlich jenseits des Abgrundes unseren Felskamm sich in derselben Richtung fortsetzen, doch zweifle ich, dass er bis zum Gipfel selbst führt. Die Kluft war nicht zu umgehen. Am Antisana konnte freilich Herr Bonpland nach einer sehr kalten Nacht eine beträchtliche Strecke des ihn tragenden Schnees durchlaufen. Hier war der Versuch nicht zu wagen, wegen Lockerheit der Masse, auch machte die Form des Absturzes das Herabklimmen unmöglich. Es war 1 Uhr mittags. Die Temperatur der Luft war nur 2 Grad unter dem Gefrierpunkt, aber nach einem mehrjährigen Aufenthalt in den heißesten Gegenden der Tropenwelt schien uns diese geringe Kälte erstarrend. Dazu waren unsere Stiefel ganz von Schneewasser durchzogen, denn der Sand, der bisweilen den Grat bedeckte, war mit altem Schnee vermischt. Wir hatten nun eine Höhe von 5.881 Metern erreicht. Wäre La Condamines Angabe der Höhe des Chimborazo die richtige, so fehlten uns noch bis zum Gipfel senkrecht 398 Meter oder die dreimalige Höhe der Peterskirche zu Rom. Wir blieben kurze Zeit in dieser traurigen Einöde, bald wieder ganz in Nebel gehüllt. Die feuchte Luft war dabei unbewegt. Keine bestimmte Richtung war in den einzelnen Gruppen dichterer Dunstbläschen zu bemerken, daher ich nicht sagen kann, ob auf dieser Höhe, wie so oft auf dem Peak von Teneriffa, der dem tropischen Passat entgegengesetzte Westwind weht. Wir sahen nicht mehr den Gipfel des Chimborazo, keinen der benachbarten Schneeberge, noch weniger die Hochebene von Quito. Wir waren wie in einem Luftballon isoliert. Ein Schmetterling war von Herrn Bonplan in 4875 Metern Höhe gefangen worden, eine Fliege sahen wir noch um 520 Meter höher. Da das Wetter immer trüber wurde, so eilten wir auf demselben Felsgrat herab, der unser Aufsteigen begünstigt hatte. Vorsicht war wegen Unsicherheit des Tritts indes noch mehr nötig als im Heraufklimmen. Wir hielten uns nur so lange auf, als wir brauchten, Fragmente der Gebirgsart zu sammeln. Wir sahen voraus, dass man uns in Europa oft um ein kleines Stück vom Chimborazo ansprechen würde. Als wir ungefähr in 5655 Meter Höhe waren, fing es an, heftig zu hageln. Es waren undurchsichtige, milchweiße Hagelkörner mit konzentrischen Lagen. Einige schienen durch Rotation beträchtlich abgeplattet. 20 Minuten, ehe wir die untere Grenze des ewigen Schnees erreichten, wurde der Hagel durch Schnee ersetzt. Die Flocken waren so dicht, dass der Schnee bald viele Zoll tief den Felskamm bedeckte. Wir wären gewiss in große Gefahr gekommen, hätte uns der Schnee auf 5850 Metern Höhe überrascht. Um 2 Uhr und einige Minuten erreichten wir den Punkt, wo unsere Maultiere standen. Der Teil unserer Expedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur 3,5 Stunden gedauert, während welcher wir trotz der Luftverdünnung nie durch Niedersitzen uns auszuruhen brauchten. Wir nahmen unseren Rückweg nach dem Dorf Calpi etwas nördlicher als die Llanos de Siscun durch den pflanzenreichen Paramo de Bungupala. Schon um 5 Uhr abends waren wir wieder bei dem freundlichen Pfarrer von Calpi. Wie gewöhnlich folgte auf den nebelverhüllten Tag der Expedition die heiterste Witterung. Am 25. Juni erschien uns in Riobamba Nuevo der Chimborazo in seiner ganzen Pracht, ich möchte sagen in der stillen Größe und Hoheit, die der Naturcharakter der tropischen Landschaft ist.
Sie hörten Ansichten der Natur. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt. Aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804. Den vierten und letzten Teil der Lesung hören Sie am 1. Januar um 9.30 Uhr. Die Lesungen und noch viel mehr zur Reihe Mensch und Natur finden Sie auch online bei deutschlandfunk.de Mensch und Natur.